Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Irans verlängerter Arm am Roten Meer. So nannte das Redaktionsnetzwerk Deutschland jüngst in einem Artikel die Houthi-Miliz im Jemen. Die schiitisch-islamistische Rebellengruppe kontrolliert in dem Bürgerkriegsland die Hauptstadt Sana'a und bedeutende Gebiete im Nordwesten, einschließlich eines etwa 300 Kilometer langen Küstenstreifens am Roten Meer. Und das wird zunehmend zu einem Problem für die Weltwirtschaft. Seit Herbst vergangenen Jahres attackiert die Miliz Schiffe auf der wichtigen Handelsroute vor der Küste des Jemen. Dort befindet sich die Meerenge Bab al-Mandab, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet und Teil der Suezkanalstrecke ist. Aufgrund der Angriffe, unter anderem mit Drohnen und Raketen, meiden nun viele Schiffe diese Route und nehmen teure Umwege in Kauf. Auf 360 Millionen Euro pro Stunde bezifferte der Europäische Auswärtige Dienst zuletzt die Mehrkosten für die Weltwirtschaft. In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight sprechen wir über die Attacken der Houthi-Miliz, die sie mit Israels Vorgehen im Gazastreifen begründet und mit der Forderung an die israelische Regierung verknüpft, die Kämpfe gegen die Terrorgruppe Hamas einzustellen. Außerdem schauen wir auf die Reaktion zahlreicher Staaten auf die Bedrohungslage im Roten Meer. So haben sowohl die USA als auch die Europäische Union Missionen ins Leben gerufen, um die Seewege zu sichern. An der Mission der EU beteiligt sich auch die deutsche Marine, wobei der Einsatz als sehr, sehr gefährlich gilt. Zu Gast in unserem Podcast ist heute der Experte für Sicherheitspolitik Philipp Dienstbier. Er leitet das Regionalprogramm Golfstaaten der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat jüngst einen Bericht zu den Ereignissen vor der Küste des Jemen verfasst. Den Text habe ich in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mit mir verbunden ist jetzt Philipp Dienstbier. Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Hallo Fabian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Philipp, wir starten, du weißt das, unsere Podcasts zumeist mit einer Art Aufwärmrunde. Das geht ziemlich einfach. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du beendest. Einverstanden?
Alles klar.
Die Lage an der Meerenge Bab al-Mandab ist
sehr instabil und von größter Wichtigkeit für Deutschland und Europa, denn Bab al-Mandab ist eine der wichtigsten Nadelöhre für die internationale Schifffahrt, den weltweiten Handel und für Deutschland als Exportnation deshalb von ganz besonderer Wichtigkeit.
Dass sich Deutschland an der EU-Mission zur Sicherung der Seewege in der Region beteiligt, ist richtig, weil?
Weil Deutschland hier ein essentielles Interesse hat. Wir sind Exportnation, wie schon gesagt, und deshalb hat das, was vor Jemen passiert, auch wenn vielleicht geografisch weit entfernt, so doch größte Wichtigkeit für unsere Wirtschaft und unseren Handel. Und deshalb sollten wir vor Ort auch vertreten sein.
Um die Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern, ist es wichtig, dass
wir vor allem auch nachhaltig Teil dieser Missionen sind, dass die Bundeswehr, so herausfordernd wie das auch sein mag, mit einer Fregatte mindestens weiterhin vor Ort vertreten ist. Denn nur wenn wir nachhaltig auch militärisches Engagement zeigen, können wir untermauern, dass wir unsere Interessen in der Region vertreten und dass Deutschland für seine Partner und Alliierten ein verlässlicher Verbündeter ist.
In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder von Angriffen auf zivile und militärische Schiffe durch die sogenannte Houthi-Miliz gelesen. Was wissen wir eigentlich genau über den Ablauf der Attacken und wie gefährlich ist die Situation aktuell?
Wir wissen, dass die von Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz seit dem späten Oktober Ziele angreift. Zunächst vor allem auch Ziele in Israel, aber seit den Wochen und Monaten danach vor allem die zivile Handelsschifffahrt im Roten Meer, im Golf von Aden, im Arabischen Meer und im Golf von Oman, also im Prinzip den Gewässern um den Jemen herum. Wir haben seitdem über 100 Angriffe oder Zwischenfälle auf Schiffe, sowohl zivile als auch militärische Schiffe, in den Meeren vor dem Jemen gesehen. Offiziell hat die Houthi-Miliz deklariert, sie würden nur Schiffe mit einem Bezug zu Israel, den USA oder Großbritannien angreifen. Aber de facto sehen wir, dass auch viele andere Schiffe, die von Reedern oder unter der Flagge anderer Länder vor Ort fahren, angegriffen wurden. Wir haben zwei Fälle, in denen Schiffe auch gekapert wurden. Ein Schiff, die Galaxy Leader, befindet sich nach wie vor auch in Gewalt der Houthis. Und wir haben auch vor einigen Wochen sehr besorgniserregend gesehen, dass durch die Angriffe und die schweren Schäden, die diese hervorgerufen haben, ein Frachter in den Gewässern vor dem Jemen gesunken ist. Warum ist das, was dort passiert, so wichtig, auch für Deutschland und Europa? Ich hatte es eingangs erwähnt, die Meerenge Bab al-Mandab, das Rote Meer und dann auch danach die Durchfahrt durch den Suezkanal ist eine der wichtigsten Lebensadern für die internationale Containerschifffahrt, die ja ein zentraler Pfeiler des Welthandels ist. Man spricht ungefähr davon, dass etwa 12% des Welthandels durch diese Gewässer verläuft. Und vor allem wichtig ist für Deutschland, für Europa, dass die für uns so wichtigen Importe aus China, aus Ostasien quasi vollständig, zumindest vor Beginn der Angriffe, durch diese Meerwege verlaufen ist. Jetzt ist es so, dass die Schiffe den deutlich längeren Umweg über das Kap der Guten Hoffnung, also quasi um Afrika herum, nehmen müssen. Das bedeutet für den Welthandel Unterbrechungen und Verzögerungen von Lieferketten. Das bedeutet aber vor allem auch höhere Kosten, die entweder durch den längeren Weg der Umfahrt Afrikas oder durch die höheren Versicherungskosten bei der Durchfahrt durch das Rote Meer anfallen.
Philipp, und aktuell ist es so, dass durch diese Angriffe weniger Schiffe durch diese Meerenge fahren, weil eben das Risiko zu hoch ist. Es ist aber doch so, dass noch Schiffe fahren, oder wie kann man sich die Lage vorstellen?
Ja, es ist richtig, dass weiterhin Schiffe fahren, aber im Vergleich zu der Situation davor eben nur ein Bruchteil der Schiffe, die normalerweise durch die Meerenge Bab al-Mandab fahren. Es sind vor allem auch Schiffe von Reedern oder unter der Flagge von Ländern, die sich aufgrund der Deklarationen der Houthis sicher wiegen. Das betrifft vor allem China und Russland, die die Houthis explizit ausgenommen haben von ihren Attacken. Aber wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass diese Angriffe im Prinzip vollkommen unterschiedslos auf verschiedene Schiffe, die sich durch die Gewässer vor Jemen bewegen, stattfinden. Dass auch Schiffe, die beispielsweise russisches Öl geladen haben, getroffen wurden. Deshalb glaube ich, dass auch viele andere Reeder inzwischen diese Durchfahrt meiden. Nichtsdestotrotz, es ist richtig, dass sich auf einem niedrigen Niveau zumindest auch die Durchfahrten durch das Rote Meer und die Meerenge Bab al-Mandab stabilisiert haben.
Philipp, bevor wir nochmal weiter auf diese Situation da vor Ort schauen und vor allem auch, was beispielsweise Deutschland und auch die EU, aber auch die USA dagegen tun, würde ich ganz kurz nochmal auf die Houthi-Rebellen an sich schauen. Was ist das eigentlich für eine Bewegung? Also vielleicht in wenigen Worten, wie kann man die beschreiben? Was ist deren Ideologie?
Die Houthis sind eine radikal-islamistische Rebellenbewegung oder Widerstandsbewegung aus dem Norden des Jemen. Die Houthis, die sich offiziell Ansar Allah nennen, die Unterstützer Gottes auf Deutsch, stammen vor allem aus dem gleichnamigen Houthi-Stamm, die vor allem in der nordjemenitischen Stadt Saada, in den Bergen an der Grenze zu Saudi-Arabien beheimatet sind. Saada ist auch die Wiege des schiitischen Islams im Jemen und die Houthis sind eben dementsprechend auch eine schiitisch geprägte Bewegung. Ihre Ideologie ist oft widersprüchlich und auch teils nicht klar definiert, aber man kann zwei wichtige Punkte herausarbeiten. Erstens, die Houthis kämpfen gegen die politische Marginalisierung der Schiiten im Jemen, die lange Zeit unter dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh stattgefunden hat. Und sie sehen es als ihr religiöses Recht, als angebliche Nachkommen des Propheten Mohammed, an, dass sie die Herrschaft über den gesamten Jemen erheben können und reklamieren für sich, aber auch darüber hinaus aufgrund eben ihres religiösen Erbes einen Anspruch auf die heiligsten Stätten des Islam in Mekka und Medina. Zweiter wichtiger Punkt, und das zeigt sich sehr anschaulich an ihrem Slogan, der auf ihrer Fahne, in ihrem Logo enthalten ist, definieren sie sich als Widerstand gegen ausländische Mächte, hier vor allem Amerika und Israel, denen sie in ihrem Motto den Tod wünschen, die Juden, die sie in diesem Slogan auch verfluchen. Also es zeigt eben, dass ihre Ideologie in Ablehnung amerikanischer Intervention in der Region, im Antizionismus, auch im Antisemitismus begründet ist und eine gewisse Nähe zum Iran, denn dem Kenner wird es aufgefallen sein, dieser Ausspruch ist dem Motto der Islamischen Republik Iran nachempfunden, nach der Revolution, die ja auch den USA und den Israel den Tod wünschen. Also diese beiden Eckpfeiler sozusagen zeigen die Ideologie der Houthis als in Ablehnung zur Zentralregierung, zu den USA, zu Israel und eben religiös extremistisch eingestellt.
Philipp, und ich weiß, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage und auch ein komplexes Thema, aber auch im Bürgerkrieg im Jemen spielen die Houthis ja eine entscheidende Rolle. Vielleicht kannst du da ganz kurz die entscheidenden Konfliktlinien einmal aufzeigen.
Ja, ganz richtig. Ich versuche es mal kurz zu machen, denn der Bürgerkrieg im Jemen ist ja ein äußerst komplexer Krieg mit überlagernden Konflikten. Man hat die Dynamik Zentralstaat gegen Houthis, man hat Nord gegen Süd, auch der Ex-Präsident Saleh gegen seinen Nachfolger damals, wechselnde Allianzen, sehr widersprüchliche Facetten. Ich würde vielleicht ganz vereinfacht sagen, die Houthis, wie schon erwähnt, haben sich immer in Opposition zum jemenitischen Zentralstaat definiert und den vermeintlichen Unterstützern der Zentralregierung, vor allem Saudi-Arabien und den USA, haben auch wiederholt gegen die Regierung in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a schon rebelliert. Und die aktuelle Konfliktdynamik nahm ihren Ausgang in den Wirren des arabischen Frühlings und dem darauffolgenden jemenitischen Bürgerkrieg. 2011 hatten sich die Houthis an Protesten gegen den Präsidenten beteiligt und 2014 dann mit ihrem derzeitigen Anführer Abdul Malik al-Houthi die Hauptstadt Sana'a eingenommen. Und in den Monaten danach drohten sie im Prinzip von Norden nach Süden den gesamten Jemen zu überrennen, was dann Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mit einer von ihnen angeführten Militärkoalition dazu bewegt hat, 2015 zu intervenieren. Und diese Koalition hat es dann auch zunächst erfolgreich geschafft, die drohende Einnahme der südlichen Hafenstadt Aden durch die Houthis abzuwenden, sie teils zurückzudrängen. Dennoch ist es im Prinzip seitdem über viele Jahre so, dass dieser Konflikt zwischen den Houthis einerseits, der international anerkannten Regierung und eben der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition festgefahren ist.
Philipp, kommen wir wieder zur Situation vor der jemenitischen Küste und die Attacken auf die dort fahrenden Schiffe. Welches Kalkül steckt aus deiner Sicht hinter diesen Angriffen?
Ich denke, das Kalkül der Houthis für diese Attacken ist vielschichtig. Es gibt da eine wichtige innenpolitische, eine religiös-ideologische und auch eine regionale Dimension. Um diese vielleicht kurz einmal durchzugehen, ideologisch ist es, und das habe ich ja bereits erwähnt, so, dass sich die Houthis eben schon immer in ihrem Konflikt, in ihrer Ablehnung gegen Israel definiert haben. Und jetzt ist es ja auch so, dass offiziell von den Houthis deklariert, diese Angriffe dazu dienen, um die von Israel gegen die Hamas durchgeführte Offensive im Gazastreifen zu stoppen. In der arabischen Welt ist die Unterstützung für die palästinensische Sache und die Ablehnung, die Kritik an Israel ja weit verbreitet und die Houthis können durch die Attacken dementsprechend auch jetzt sowohl im Jemen als auch regional ideologische, moralische Punkte sammeln. Es ist aber auch so, dass die Houthis vor innenpolitischen Problemen stehen und die Attacken nun ein willkommenes Ablenkungsmanöver für sie sind. Seit etwa anderthalb Jahren verhandeln die Houthis mit Saudi-Arabien über einen Waffenstillstand und haben in den Verhandlungen aus meiner Sicht seitdem eigentlich durchgehend eine Verzögerungs-, eine Hinhaltetaktik angewandt. Und auch im Inneren, in dem von ihnen kontrollierten Landesteil, wo sie mit Repressionen, mit religiöser Unterdrückung über eine humanitäre Katastrophe herrschen, stehen sie immer stärker unter Druck, gab es viel Unzufriedenheit der Bevölkerung, brodelte es sozusagen unter der Oberfläche. Und diese verschiedenen Faktoren, die sie unter Zugzwang gesetzt haben über das letzte Jahr, von denen können sie jetzt mit diesen Angriffen auf die internationale Schifffahrt ablenken. Und für die Houthis ist dies im Prinzip ein Geschenk, was sie angenommen haben, was ihnen auch mit Blick auf die Situation im Jemen selber durchaus hilft und Zeit verschafft.
Philipp, ich habe in der Einleitung aus einem Artikel zitiert, in dem die Houthis als verlängerter Arm des Iran am Roten Meer bezeichnet werden. Kann man das aus deiner Sicht so sagen?
Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Iran ein zentraler Unterstützer der Houthis ist. Dennoch ist die genaue Beziehung zwischen beiden, das konkrete Verhältnis zwischen Iran und den Houthis in Expertenkreisen umstritten. Es gibt einerseits die religiöse Nähe, beide sind Schiiten und wie häufig, aber nicht immer, bei der sogenannten Achse des Widerstands, dieser Koalition verschiedener Iran-gestützter Bewegungen im Nahen Osten der Fall, sind eben diese religiösen Verbindungen auch ein wichtiges Fundament der Beziehung zwischen beiden. Dennoch muss man sagen, die Houthis sind Saiditen, gehören nicht dem Zwölfer-Schiitentum an wie der Iran, also beide.
Also eine andere Untergruppe im Schiitentum.
Ganz genau. Über diese religiöse Nähe hinaus ist es eben auch so, dass der Iran die Houthis seit dem Beginn des jemenitischen Bürgerkrieges bereits militärisch unterstützt, zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Houthis. Es betrifft vor allem Waffenlieferungen, die Marschflugkörper, die ballistischen Raketen, die Drohnen, die jetzt zum Teil eingesetzt werden, sind Fabrikate, die entweder aus dem Iran direkt stammen oder eben basierend auf iranischen Raketen von den Houthis selbst gefertigt werden. Es ist darüber hinaus so, dass die Iraner mit ihren Revolutionsgarden, auch mit Militärberatern im Land selbst vertreten sind, die Houthis immer wieder in der Vergangenheit militärisch angewiesen und unterstützt haben. Auch andere iranische Stellvertreter, vor allem die Hezbollah, sind im Jemen, haben enge Beziehungen zu den Houthis. Und jetzt im Zuge dieser Angriffe auf die internationale Schifffahrt wird auch von westlichen Nachrichtendiensten ausgegangen, dass Iran mit den zwei Schiffen, die sie im Roten Meer haben, Aufklärung, Zielerfassung für die Houthis betreiben und eben diese nachrichtendienstlichen Erkenntnisse mit den Houthis teilen. Also es besteht eine wichtige militärische Unterstützung seitens Iran, eine religiöse Nähe und eben auch eine politische Koordinierung. Wie weit die im Einzelnen reicht, ist wie gesagt umstritten. Aber ich denke, es ist durchaus richtig, hier von einer Iran-nahen Fraktion zu reden und auch dem Iran eine Mitverantwortung für das zu geben, was nun im Jemen selbst, aber eben auch im Roten Meer stattfindet.
Im Roten Meer, die Situation haben wir beschrieben. Nun ist es aber nicht so, dass die internationale Gemeinschaft tatenlos einfach auf die Vorkommnisse blickt. Die USA und auch die Europäische Union haben eigene Missionen ins Leben gerufen, um die freie Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten. Was machen diese beiden Missionen genau und wo gibt es zwischen ihnen möglicherweise wichtige Unterschiede?
Ja, wie du schon sagtest, wir haben diese beiden internationalen Koalitionen, Prosperity Guardian, die von den USA und Großbritannien getragene Koalition einerseits, der noch 18 weitere Staaten angehören, und die EU-Mission Aspides unter Führung eines griechischen Admirals, unter Beteiligung auch Italiens, Frankreichs, Finnlands, Belgiens und eben Deutschlands. Die amerikanische Mission ist bereits seit Mitte Dezember, seit dem 18. vor Ort. Aspides wurde am 8. Februar offiziell gestartet. Und diese Missionen sind deshalb so wichtig, weil sie eine deutliche Verschiebung der militärischen Präsenz in der Region zur Folge haben. Für die USA gilt das einerseits. Im Prinzip seit dem Abzug aus Afghanistan hatten die USA keine Flugzeugträgerkampfgruppe, also der größte Marineverband, den die USA haben und ihr wichtigstes Instrument auch internationaler Machtprojektion in den Gewässern der Region, nachdem zuvor quasi immer eine Flugzeugträgerkampfgruppe im Persischen Golf war. Das hat sich jetzt mit Prosperity Guardian geändert. Seitdem befindet sich eine Flugzeugträgerkampfgruppe der USA im Roten Meer, im Prinzip permanent vor der jemenitischen Küste, um diesen Einsatz und auch die Angriffe auf Landziele zu unterstützen. Das ist eine wichtige Verschiebung des amerikanischen militärischen Fußabdrucks in der Region. Aber auch die europäische Mission zeigt durchaus wichtiges Engagement. Insgesamt 7 Fregatten und 1 Zerstörer hat die EU-Mission dort vor Ort. Auch eine deutsche Fregatte. Und das ist eben eine deutliche Zunahme der militärischen Präsenz in den Gewässern um die arabische Halbinsel, die es so in den letzten Jahren nicht gegeben hat.
Philipp, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe gelesen, dass auch die Ausrichtung der beiden Missionen, also der US-geführten und der Mission der Europäischen Union, sich so ein bisschen unterscheiden, in dem Sinne, dass die Europäische Union tatsächlich nur ein, ja, kann man sagen, defensives Mandat hat, während die USA-Missionen auch Ziele im Jemen, also Houthi-Stellungen im Jemen angreift. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Beide Missionen haben als ihre wichtigsten militärischen Fokus den Schutz der zivilen Schiffe vor Ort und die Selbstverteidigung, also die Abwehr von Raketen, von Drohnen durch die Houthis. Zum Teil bringen diese Schiffe auch andere Schiffe, die Waffen in den Jemen hineinschmuggeln, auf. Und auch die Piraterie vor der Küste Somalias, das ja in der unmittelbaren Nähe zum Jemen liegt, hat seit dem Beginn der Angriffe der Houthis wieder zugenommen. Also auch die Abwehr der Piraterie ist hier ein wichtiger Teil. Das verbindet beide internationalen Missionen, sowohl die EU-Mission als auch die amerikanisch geführte Marinemission. Was die USA und Großbritannien anders als die europäischen Nationen durchführen, sind etwa 50 Angriffe auf Landziele seit dem Beginn der Einsätze vor Ort. Diese würde ich dennoch auch als defensive Angriffe bezeichnen, weil sie vor allem Radaranlagen, Abschussvorrichtungen und Waffenlagern von Raketen und Drohnen im Jemen gelten. Also präemptive Schläge, die auch teilweise ganz konkret, wenn die amerikanische Aufklärung Informationen gewinnt darüber, dass Raketen oder Drohnen konkret zum Abschuss oder zum Start vorbereitet werden, dann diese schon vor Abschuss eben zerstören. Es ist aber vor allem auch deshalb, weil die Kriegsökonomie vor Ort in einem eklatanten Missverhältnis zueinander steht. Die Systeme, die hier abgewehrt werden, sind relativ günstig im Vergleich. Eine Houthi-Drohne kostet so 20.000 US-Dollar umgerechnet, während die Abwehrraketen, die die USA und auch andere Marinen vor Ort einsetzen, einen Stückpreis von ungefähr 2 Millionen US-Dollar haben. Also man sieht, es ist ein deutliches Ungleichgewicht der Kosten. Gleichzeitig liegen diese Systeme, mit denen Raketen und Drohnen der Houthis abgewehrt werden müssen, auch nur im begrenzten Maße in westlichen Inventaren vor. Diese Fähigkeiten vor Ort, Luftverteidigungsfregatten und die entsprechenden Flugkörper, sind rar gesät, gerade auch bei der deutschen Marine. Und sie werden an verschiedenen Stellen benötigt. Das heißt, hier ist das Kalkül ganz klar durch die Angriffe auf Landziele, eben diesen Druck auf die Arsenale westlicher Marinen und diese im eklatanten Missverhältnis zueinander stehende Kriegsökonomie ein Stück weit zu begrenzen und nicht etwa, wie teilweise unterstellt wird, den Konflikt damit zu eskalieren.
Du hast gesagt, Deutschland beteiligt sich mit einer Fregatte an der EU-Mission Aspides. Die Mission wurde im Vorfeld, so schreibst du in deinem jüngst erschienenen Text, als gefährlichster Einsatz der deutschen Marine seit Bestehen der Bundeswehr bezeichnet. Was macht den Einsatz so gefährlich?
Der Einsatz ist deshalb gefährlich, weil er ein heißer Konflikt ist. Also die Marinemissionen vor Ort sind nicht etwa zur Friedenssicherung, zur Überwachung eines Waffenstillstandsabkommens oder dergleichen eingesetzt, sondern sie befinden sich wirklich in einem heißen Konflikt. Es gibt tagtäglich Angriffe mit Drohnen, mit Raketen auf die vor Ort eingesetzten Kriegsschiffe und diese Fähigkeiten, die Deutschland dort zur Verfügung stellt, die gelten natürlich auch zur Abschreckung, aber sind nicht nur rein passiv vor Ort eingesetzt, sondern müssen tatsächlich Angriffe abwehren. Das heißt, der Einsatz ist deshalb so gefährlich, weil er eben ein heißer Konflikt ist und gewinnt dadurch noch an Bedrohlichkeit, dass die Angriffe der Houthis zunehmend komplexer werden. Die Houthis greifen internationale Schiffe inzwischen mit mehreren Systemen gleichzeitig an. Nicht nur Raketen und Drohnen in der Luft, sondern auch unbemannten Schiffen und U-Booten. Und je komplexer diese Attacken werden, je mehr gleichzeitige Systeme angreifen, desto schwieriger wird es auch für die deutsche Marine und auch andere internationale Verbände vor Ort, diese Attacken abzuwehren.
Zum Abschluss, kannst du vielleicht so eine Art Zwischenbilanz über die ersten Monate des Einsatzes ziehen? Also zeigen sich erste Erfolge mit Blick auf die Sicherung der Seewege und was sind die größten Herausforderungen?
Also ich denke, man muss festhalten, dass die Marinemissionen vor Ort wichtig waren und das kann man auch als einen Indikator an den Durchfahrten internationaler Schiffe ablesen. Da ist es so, dass die sukzessive Abnahme von Durchfahrten seit Beginn der Angriffe im Herbst letzten Jahres, dass die zumindest sich nicht weiter fortgesetzt hat. Sie ist natürlich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Es ist weiterhin so, dass ein Großteil der Schiffe die längere Umfahrt Afrikas vornimmt. Aber diese Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau, wenn man so will, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt, der auch der internationalen Militärpräsenz vor Ort angerechnet werden muss. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass diese Art von Einsätzen natürlich Limitationen haben. Einerseits müssen wir feststellen, dass auf Seiten der Bundeswehr und anderer teilnehmender Staaten wir eine große Herausforderung darin sehen, dass wir dort nun Systeme einsetzen, Luftverteidigungsfregatten, in unserem Fall eben die Fregatte Hessen, also ein Schiff der Sachsenklasse, von denen wir in der Marine insgesamt nur 3 haben, die gerade weil sie eben so wichtige Hochwertfähigkeiten besitzen, auch an vielen anderen Stellen weltweit benötigt würden, zur Abschreckung Russlands in Europa zuallererst, aber auch mit Blick auf die USA beispielsweise für ihre Abschreckung Chinas im südchinesischen Meer. Das heißt, die Schiffe, die nun vor der Küste des Jemen eingesetzt werden müssen, um die internationale Schifffahrt abzusichern, fehlen an anderer Stelle und liegen insgesamt auch nur in sehr begrenztem Maße vor, gerade mit Blick auf die Bundeswehr, die eben nur insgesamt 3 dieser Schiffe hat. Und es ist jetzt bereits so, dass eine weitere Fregatte der Sachsenklasse, die Hessen in einigen Wochen ablösen werden muss. Das heißt, man sieht auch, ein internationaler Marineeinsatz wie nun Aspides benötigt nicht nur das Schiff oder die Schiffe, die vor Ort während der Mission eingesetzt werden, sondern stellen auch darüber hinaus weitere Anforderungen, wenn das Engagement nachhaltig sein soll, direkt weitere Verbände auch vorzubereiten, um ein nachhaltiges Engagement vor Ort sicherzustellen. Das ist die eine Herausforderung und mit Blick auf die Wirksamkeit dieses Einsatzes, denke ich, zeigt sich ganz klar, dass die andere Herausforderung ist, dass selbst mit den Angriffen auf Landzielen es bisher nur in sehr begrenztem Maße möglich war, die militärischen Fähigkeiten der Houthis zu degradieren. Die Houthis erhalten weiterhin umfassenden Waffennachschub durch Iran. Sie haben auch in den vielen Jahren des Bürgerkriegs resiliente militärische Strukturen aufgebaut, sind sehr widerstandsfähig und sind auch mit den Angriffen auf Landzielen in den letzten Monaten nur teilweise geschwächt worden. Die Angriffe setzen sich fort und ich glaube, hier auch aus der Erfahrung in anderen asymmetrischen Konflikten müssen wir einfach sehr realistisch und nüchtern betrachten, was Aspides und die anderen Militäreinsätze vor Ort tatsächlich erreichen können. Sie werden die Houthis als Bedrohung nicht gänzlich ausschalten können. Und sie werden auch die prekäre Lage im Jemen und den weiterhin unaufgelösten Bürgerkrieg im Land natürlich nicht beenden können. Also so wichtig, wie ich unseren Einsatz, den internationalen Einsatz vor Ort auch finde. Dennoch muss man, glaube ich, hier sehr realistisch sein, dass die konkreten Ziele, die sich erreichen lassen, sicherlich im Schutz der Schifffahrt, aber nur in wenig darüber hinaus liegen können. Und da, denke ich, müssen wir auch künftig weiterhin genau betrachten, wie sich andere regionale Staaten verhalten. Es ist so, dass das erwähnte Saudi-Arabien beispielsweise wie alle anderen Golfstaaten mit Ausnahme Bahrains sich nicht an diesen Missionen bisher beteiligen. Also auch durch die fehlende Unterstützung, zumindest offiziell, der Anrainerstaaten in der Region sind die Möglichkeiten der internationalen Mission vor Ort natürlich sehr begrenzt. Für die Lösung der Probleme vor Ort, zuallererst den Bürgerkrieg im Jemen, wird es am Ende auch die Mitarbeit der regionalen Staaten benötigen.
Philipp, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank dir und für die Einladung, Florian.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr über unsere Arbeit erfahren will, kann das tun unter www.auslandsinformation.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.